Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Sie haben es in den Nachrichten gerade schon gehört. Eigentlich hätten die Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani nächste Woche ein Konzert beim Flanders Festival in Gent spielen sollen. Hätten, denn das Konzert wurde kurzfristig abgesagt. Das belgische Festival begründet die Ausladung unter anderem mit Shanis Rolle als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestras. Eine Entscheidung, die der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gegenüber unserem Hauptstadtstudio nicht nachvollziehen konnte.
Ich bin erschrocken über diese Ausladung. Ich halte den Vorgang für einen veritablen Skandal.
So Weimer. Über den Dirigenten, die Ausladung und die Reaktionen darauf sprechen wir heute bei Fazit. Wir erinnern an die Illustratorin Jutta Bauer, die überraschend im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Empfehlen eine neue Doku über den Künstler Nam June Paik. Schauen nach Niedersachsen auf die Saisoneröffnung am Schauspiel Hannover mit Regisseur Falk Richter. Und unter dem Motto Glow gab es auch in Berlin eine Eröffnung. Das internationale Literaturfestival ist dort gestartet und wir waren mit Fazit dabei. Am Donnerstag nächste Woche hätten die Münchner Philharmoniker gemeinsam mit ihrem zukünftigen Chefdirigenten Lahav Shani ein Konzert beim flämischen Musikfestival Gent in Belgien spielen sollen. Daraus wird nichts. Das Festival hat Orchester und Dirigent ausgeladen. Was passiert ist, fasst Annabelle Brockhuis aus dem Studio Brüssel zusammen.
Musik soll Menschen verbinden. Da sind sich die Veranstalter des Genter Musikfestivals und der flämische Ministerpräsident Matthias Diependaele noch einig.
Ich betreue die Beschlüssung ten zeerste. Ich denke, dass Kultur nicht verbinden.
Sagt der Ministerpräsident dem belgischen Sender VRT. Weiter geht die Einigkeit aber nicht. Die Entscheidung des Festivals, die Münchner Philharmoniker eine Woche vor dem Konzert auszuladen, hält der Chef der flämischen Regionalregierung für unüberlegt und unausgereift. Hier werde ein politisches Zeichen auf Kosten eines Einzelnen gesetzt, auf Kosten des Dirigenten Lahav Shani, und zwar nur aufgrund seiner Herkunft. Der Israeli Lahav Shani sollte kommende Woche als designierter Dirigent mit den Münchner Philharmonikern in der Kathedrale von Gent auftreten. Shani ist gleichzeitig auch Musikdirektor des israelischen Philharmonieorchesters und tritt regelmäßig mit diesem auf. Mit dieser Rolle begründet die Festivalleitung schriftlich ihre Entscheidung.
Wir wissen nicht, wo er in diesem Konflikt steht, und Völkermord lässt unserer Ansicht nach keinen Raum für Unklarheit.
Dass der Dirigent und Pianist sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich für Frieden und Versöhnung ausgesprochen hat und sich explizit nicht als Botschafter der israelischen Regierung versteht, reicht den Veranstaltern nicht. Sie wollten eine weitere Klarstellung, die es nach ihren Angaben aber nicht gab. Den Antisemitismusvorwurf weist die künstlerische Leitung zurück. Man habe reiflich überlegt. Schließlich folge man aber auch der flämischen Kulturministerin Caroline Genet. Diese hatte sich in der Vergangenheit nicht nur für die Anerkennung Palästinas und für Wirtschaftssanktionen gegen Israel ausgesprochen, sondern auch den Kultursektor aufgefordert, nicht mehr mit israelischen Institutionen zusammenzuarbeiten. Es sei denn, sie distanzieren sich ganz klar von der Regierung.
Ich bin ein absoluter Pleitbesorger von Dialog, Martina.
Die sozialistische Kulturministerin betont heute im Sender VRT, sie sei für Dialog. Mit Blick auf die Regierung Benjamin Netanyahus, die einen Völkermord begehe, sei aber jedes Signal sehr willkommen. Sie unterstütze demnach das Genter Musikfestival in seiner Entscheidung und verweist gleichzeitig auf die künstlerische Freiheit. Das jüdische Informations- und Dokumentationszentrum fordert heute den Rücktritt der flämischen Kulturministerin. Auch die Stadt Gent und die Veranstalter sollen sich für diese antisemitische Diskriminierung entschuldigen. Die belgische Nationalregierung kritisiert die Konzertabsage ebenfalls. Der christsoziale Außenminister Maxime Prévot, der selbst für Israel Sanktionen und eine Anerkennung Palästinas eintritt, warnt vor Verallgemeinerungen. Man dürfe nicht davon ausgehen, dass jeder Israeli oder jüdische Glaubensangehörige auch automatisch die Politik des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu gutheiße. Das flämische Musikfestival in Gent versteht sich selbst als internationales Festival mit klassischem Repertoire.
Das war ein Beitrag von Annabelle Brockhuis aus Brüssel. Auch in Deutschland hat die Ausladung heute große Wellen geschlagen. Der Zentralrat der Juden warf dem belgischen Festival eine Attacke auf demokratische Grundwerte vor. Und auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kritisierte die Entscheidung hier im Deutschlandfunk.
Ich bin erschrocken über diese Ausladung. Ich halte den Vorgang für einen veritablen Skandal. ein Spitzenorchester deswegen auszuladen, weil die Glaubensüberzeugung des Dirigenten jemandem nicht passt, ist ein Unding. Das ist im Grunde genommen ein eklatanter Akt von offenem Antisemitismus und gegen den kann man sich nur wehren.
So Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Und heute am frühen Abend habe ich mit Rainer Pöllmann aus unserer Musikredaktion gesprochen und ihn gefragt, wie er diesen Vorwurf von Weimer einordnet.
Der Vorwurf ist sehr klar formuliert und Wolfram Weimer ist beileibe nicht der Einzige, der diesen Antisemitismusvorwurf in dieser Schärfe auch formuliert. Man kann eigentlich sagen, dass fast durchgehend die Reaktionen hierzulande waren eine große Empörung, sehr viele erschrockene Reaktionen und auch, wie wir aus dem Beitrag ja gehört haben, auch in Belgien, da war es vielleicht ein bisschen runtergedimmt, unüberlegt, übertrieben, aber auch das war ja doch waren kritische Äußerungen. Hierzulande ist das sehr klar als Ausdruck antisemitischer Haltung verstanden worden, wie eben auch beim Kulturstaatsminister. Es ist da ein Künstler ausgeladen worden, nicht etwa, weil er sich selbst etwas habe zu Schulden kommen lassen, sondern einzig und allein, weil der Dirigent Jude und israelischer Staatsbürger ist. Und da, glaube ich, muss man schon auch Klartext reden können.
Lahav Shani ist ja schon seit 2023 sozusagen im Amt als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker bestätigt. 2026 geht's dann offiziell los, aber in der Zwischenzeit arbeitet er eben regelmäßig mit dem Orchester. Er ist aber seit einigen Jahren auch Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra. Wie hat er sich denn hier in dieser Rolle auch als Musiker zur israelischen Politik geäußert?
Das Israel Philharmonic Orchestra, gegründet in den 30er Jahren, ist das Repräsentationsorchester Israels und hat natürlich damit auch eine repräsentative Rolle für den Staat Israel, für die Kulturszene Israels. Aber es ist zwar kulturelles Aushängeschild, aber alles andere als ein Propagandainstrument der Regierung war es nie. Und so hat es natürlich auch Lahav Shani nie verstanden. Es gibt dafür ein paar sehr markante Beispiele im Zusammenhang mit den großen Protesten in Israel gegen die angestrebte Justizreform, die Netanyahu damals bewerkstelligen wollte, hat er nicht nur sich selbst, sondern auch das Orchester sehr klar positioniert. Er hat sich gegen Netanyahus Politik der Demokratie, der Zerstörung, der Demokratiezermürbung, der gesellschaftlichen Zermürbung durch die feindliche Gegenüberstellung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. Da hat er sich sehr, sehr klar ausgesprochen. Er hat, das muss man sagen, in Bezug auf den Gaza-Krieg sich jetzt konkreter Stellungnahmen weitgehend enthalten. Aber er hat sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass es seiner Meinung nach keinen anderen Weg geben kann als einen Ausgleich, als einen Frieden beider, also sowohl der Palästinenser wie auch der Israelis. Ein Beispiel, das Konzert, das er gemeinsam mit den Münchner Philharmonikern und dem Israel Philharmoniker am 8. Mai dieses Jahres gegeben hat, also zum 80. Jahrestag des Kriegsendes. Ein gemeinsames Konzert eines deutschen und eines israelischen Orchesters aus diesem Anlass als Zeichen für Menschlichkeit, als Zeichen, dass Feinde zusammenkommen können. Das sind wörtliche Zitate von ihm. Das mag man naiv halten, aber als politische, als künstlerisch utopische Stellungnahme ist das, glaube ich, schon sehr, sehr klar.
Wenn wir jetzt nochmal über die Münchner Philharmoniker sprechen, dann kommt einem natürlich diese ganze Geschichte mit Valeri Gergiev, dem russischen Dirigenten, wieder in den Kopf, der 2022 in München entlassen wurde aufgrund seiner Nähe zu Russlands Staatschef Wladimir Putin. Hat damals ja der Münchner Oberbürgermeister ein Ultimatum gesetzt. Gergiev sollte sich eindeutig vom brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine distanzieren. Gergiev hat geschwiegen, das war es dann für ihn in München. Gibt es jetzt zwischen diesen beiden parallelen Fälle oder sind das ganz unterschiedliche Themen?
Ich glaube, eine Parallele gibt es nur scheinbar bei einem ersten Augenschein. Wenn man genauer drauf guckt, dann springen einem gerade die Unterschiede ins Auge. Gergiev war schon 2022 zum Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, aber ist es heute noch viel mehr ein sehr aktiver, ein sehr klarer Vertreter und Propagandist Putins und seiner Politik, auch seiner Kriegspolitik, ganz explizit. Lahav Shani war und ist überhaupt kein Propagandist, wie wir ja jetzt auch sehen, sondern ein abwägender, auf Ausgleich bedachter, also eigentlich eher das Gegenteil von Valery Gergiev. Es gibt vielleicht insofern eine Parallele für die Münchner Philharmoniker als Institution, die jetzt natürlich erneut offenkundig vor der Herausforderung stehen, angesichts der Weltlage, sich mit der Wahrscheinlichkeit, der Möglichkeit von Protesten nicht nur in diesem einen konkreten Fall jetzt auseinanderzusetzen. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass das Orchester und das Orchestermanagement und die das Orchester tragenden Institutionen da wirklich hart bleiben und Haltung bewahren. Die Solidarität mit dem Orchester und mit dem zukünftigen Chefdirigenten ist im Moment allerdings wirklich riesengroß.
Ja, es gab zum Beispiel auch eine Petition, die das Festival nochmal aufgefordert hat, die Entscheidung zu überdenken heute im Laufe des Tages, die beispielsweise von Musikern wie Mischa Majski oder auch Renaud Capuçon und Martha Argerich unterzeichnet wurde. Ich frage mich aber, ob so ein Fall vielleicht auch in Zukunft dazu führen könnte, dass eben kulturelle Institutionen oder Player sagen, oh, ich lade jetzt vielleicht erstmal gar keine israelische Künstlerinnen und Künstler ein, weil ich eben Angst habe, dass ich diese Auseinandersetzung irgendwie führen muss, dass es Proteste gibt. Ist das eine Gefahr, die jetzt einfach auch entsteht?
Diese Gefahr gibt es und die gibt es schon länger. Ich weiß von vielen Fällen, dass israelische Künstler, die wahrlich nicht auf Netanjahu-Linie liegen, sondern sich sehr, sehr kritisch mit ihm auseinandersetzen in ihrem Heimatland, dass die kaum Auftrittsmöglichkeiten außerhalb von Israel mehr haben seit 2 Jahren. Also ja, diese Gefahr gibt es und auch da kann man nur appellieren an die Standhaftigkeit von Veranstaltern, die natürlich heute nicht naiv sein dürfen, die wissen müssen, dass Proteste möglich sind. Aber man kann ja trotzdem mit dieser Situation umgehen und man sollte jedenfalls auf gar keinen Fall Künstler, die sich selbst, wie in diesem Fall, nichts zu Schulden haben kommen lassen, dafür büßen lassen, dass möglicherweise Veranstaltungen ein bisschen komplizierter zu organisieren sind, als sie das früher waren.
Vielen Dank, Rainer Pöllmann aus der Musikredaktion, für diese Einordnung und das Gespräch.
Sehr gerne.
Und im Nachgang unseres Gesprächs hat sich heute Abend dann unter anderem auch noch der Pianist Igor Levit geäußert. In einem Interview mit den ARD-Tagesthemen drückte er seine Wut und Erschütterung über die Ausladung aus und betonte, dass das belgische Festival unter dem Druck der Straße eingeknickt sei. Wir haben hier heute bei Fazit über das abgesagte Konzert des israelischen Dirigenten Lahav Shani mit den Münchner Philharmonikern berichtet. Bei Fazit. Zwischen Hoffnung, Angst, Freude und Empowerment. Das Coming-out einer queeren Person ist ein individueller Prozess. Als Autor und Regisseur hat sich Falk Richter in seinem Stück Pride mit genau diesen Geschichten beschäftigt. Und zum Auftakt der neuen Saison gab es die deutschsprachige Erstaufführung von Pride am Schauspiel Hannover. Und für Fazit war unser Kritiker Michael Lages vor Ort. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was wollte Richter mit diesem Saisonauftakt bewirken?
Ja, also ich finde, zunächst mal muss man sagen, dieser Abend ist vor allen Dingen eins nicht. Er ist kein irgendwie literarisch fundierter Abend. Er ist ein Abend, der ja Geschichten zu Anfang vom Coming-out erzählt. Geschichten von unterschiedlichen LGBT, noch ein paar Buchstaben, Community-Verbindungen zu erzählen, wie diese Begegnungen entstehen, wie sie sich entwickeln, an welche Grenzen sie stoßen, von wo aus sie im Moment überall bedroht sind. Also der erste Teil des Abends erzählt vor allem, wie die lesbischen, schwulen und anderen Communities im Moment vom gegenwärtigen Rechtsruck überall in der Welt bedroht werden, teilweise mit dem Leben, teilweise sozusagen nur in der gesellschaftlichen Anerkennung. Und vor allen Dingen wollen sie immer wieder erzählen, das ist der wesentliche Teil des Abends, mit welcher Kraft sie sich in dieser jeweiligen Community bewegen und sie in jedem Fall zum Überleben stärken wollen. Das ist ein sehr seriöses Anliegen, hat aber sozusagen mit einer interessanten Theaterinszenierung eines hochinteressanten Textes erstmal noch nicht so viel zu tun.
Und ein kleiner Ausschnitt, der zeigt, wie diese Geschichten erzählt werden, den haben wir hier.
Ich weiß nicht mehr genau, warum ich vor meinem Coming-out so nervös war. Ich glaube, ich hatte einfach Angst. I was afraid of the reactions.
Afraid that my parents would not love me anymore.
Angst, dass meine Familie den Kontakt zu mir abbrechen würde.
Afraid that my parents would kick me out of the house, that I would become one of the many homeless queer kids.
I was afraid of being beaten up in the streets, afraid of being killed.
Da war vor allem diese diffuse Angst, alles zu verlieren.
Dass du plötzlich nicht mehr dazugehörst und keine Freundinnen mehr hast.
Dass die Leute jetzt nur noch an das eine denken, wenn sie sich mit dir unterhalten.
Also verschiedene Perspektiven, verschiedene Geschichten, die hier anklingen. Ich konnte mir jetzt ehrlich gesagt beim Hören von diesem kleinen Ausschnitt noch nicht ganz vorstellen, ob das jetzt wirklich die Leute auf der Bühne gesprochen haben oder ob das auch digitale Zuspielungen waren. Angekündigt war das Stück als mediale Crossover-Erzählung. Herr Lages, wie muss ich mir das Geschehen auf der Bühne vorstellen?
Na, das ist schon eher einfach. Also die, die das da sagen, sagen das da auch. Und wenn es Englisch ist, dann wird es übertitelt. Und es ist eine Mischung aus einem sehr internationalen Ensemble. Der erste, der sprach, ist offenbar einer, der in den Niederlanden zu Hause ist. Dann gibt es eine Schwedin, es gibt einen Amerikaner, es gibt zwei hannoversche Ensemblemitglieder, zwei junge Frauen und einen, der mit Intendant Vasco Bönisch aus Bochum mit nach Hannover gekommen ist. Die reden sozusagen immer so, wie es ihre Sprache gerade erfordert und es wird jeweils sozusagen übertitelt. Was die mediale Mischung ausmacht, das ist ein bisschen Programmheftpoesie. Also tatsächlich sehen wir auch Videos, die sind aber manchmal bei Falk Richter in den vergangenen Jahren sehr viel wichtiger gewesen als in diesem Fall. Und wir sehen eine Bühne von Wolfgang Minardi, die sehr schön gebaut ist, alles ziemlich verspiegelt, mal durchsichtiges Glas. Das dreht sich. Im zweiten Teil werden immer buntere Teile in so eine Art Altar reingeräumt. So eine Art, ja, LGBTQ und so weiter Altar, wo alle jeweils neu gestalteten sexuellen Vorlieben sozusagen versammelt sind. Der zweite ist ganz anders als der erste. Im ersten wird tatsächlich vor allen Dingen geklagt und angeklagt, was alles im Moment das Selbstbewusstsein der Communities behindert. Im zweiten Teil bekommen wir Geschichten erzählt, wie die Beziehungen dieser jeweiligen Gruppen untereinander nicht funktionieren. Beziehungsweise darum kämpfen, dass sie funktionieren, aber immer wieder scheitern. Der zweite Teil ist im Grunde sehr, sehr traurig. Und zum Schluss sehen wir die Mitglieder der Communities, wie sie alt geworden sind, wie ihnen die Liebe abhanden kommt oder zu abhanden zu kommen droht, weil sie jetzt 80 oder über 80 sind. Das ist eine extrem berührende und tatsächlich dann sehr schöne Szene zum Schluss, wo sozusagen die Ausweglosigkeit des Kampfes auch noch in den letzten Momenten tatsächlich kenntlich wird. Aber ich bin immer noch dabei, wir kriegen Statements geliefert. Wir kriegen Informationen aus einzelnen Geschichten geliefert, die eventuell ein bisschen was zu tun haben mit Falk Richter, der aus Buchholz in der Nordheide kommt, also einem kleinen Dorf, und die eigenen Outing-Erfahrungen mit Sicherheit eingebaut hat in diesen Text, der aber vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, mit dem Ensemble zusammen erarbeitet worden ist. Das ist nicht ihr Nachspiel der Uraufführung in Kopenhagen vor 4 Jahren, sondern es sind eigene Texte von den beteiligten Kolleginnen und Kollegen.
Ja, und mit dieser Inszenierung beginnt auch die Intendanz von Vasco Bönisch am Schauspiel Hannover. Sie haben es gerade schon angesprochen. Liebe will riskiert sein, lautet das Motto der neuen Spielzeit. 24 Premieren stehen an, davon 10 Uraufführungen. Ja, und es gibt auch einige andere neue Formate. Aber verstehe ich Sie da richtig, Herr Lages, dass Ihnen dieser Auftakt vielleicht sogar nicht riskant genug war?
Naja, also die Konstellation des Intendanten mit diesem Regisseur und diesem Thema ist natürlich überhaupt nicht mutig. Da ist man sich hundertprozentig sicher, dass die Communities im Saal sitzen und begeistert sind. Standing Ovations sind da sozusagen garantiert. Es gab tatsächlich eine Eröffnungsrede von Vasco Bönisch, wo er tatsächlich aber herausgefordert hat und sozusagen auch politisch formuliert hat, was er mit diesem Theater will. Und das ist wiederum, wie schon bei der vorigen Intendantin Sonja Anders, die eine feministische Aktivistin sind, ist es diesmal ein Aktivismus der Communities. Das bildet sich nicht in jedem Stück ab, aber zur Eröffnung ist tatsächlich sich, ich würde fast sagen, so einfach zu machen und alles über den woken Kamm zu scheren sozusagen und sicher sein zu können, dass der Erfolg funktioniert, das finde ich tatsächlich nicht sonderlich mutig, ja.
Also vielen Dank, Michael Lages, für das Gespräch und noch einen schönen Abend für Sie.
Gern geschehen.
Wer sich selbst überzeugen möchte, die nächste Vorstellung von Pride gibt es dann am 18. September in der nächsten Woche in Hannover zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die chinesische Zeichnerin, Performance- und Videokünstlerin Evelyn Taocheng Wang hat sich in der internationalen Kunstszene einen Namen gemacht. In Deutschland ist sie aber kaum bekannt. Um das zu ändern, verleiht ihr die Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig in Köln einen Preis, der genau dieses Ziel hat: Künstlerinnen und Künstler zu würdigen, deren Werk noch nicht adäquat hierzulande vertreten ist. Evelyn Taocheng Wang bekommt darum den mit 100.000 Euro dotierten Wolfgang-Hahn-Preis, benannt nach dem Kölner Sammler und Gemälderestaurator. Das Geld fließt in den Erwerb von Wangs Installation Friendship, wie das Museum Ludwig mitteilte. Die Preisverleihung findet während der Kunstmesse Art Cologne im November statt. Bisher bekamen die Auszeichnung etwa Rosemarie Trockel, Francis Alice, Isa Genskin, Pippi Lottirist oder Cindy Sherman. Ein neues Festival will den sächsischen Dialekt feiern. Das Motto lautet Gogelmosch, was so viel bedeutet wie wertloses Zeug oder wirres Durcheinander. Die sächsische Staatskanzlei kündigte für das Festival Mundartkünstler, Kabarettisten und Dialektfluencer an. Ins Leben gerufen wurde die Idee von dem Kabarettisten Tom Pauls zusammen mit dem Autor Peter Ufer. Ufer sagte, Sächsisch sei von jeher eine Einwanderungssprache gewesen. Mittelhochdeutsch, Fränkisch, Slawisch, Jiddisch, Französisch, all diese Einflüsse hätten das Sächsische geprägt und unverwechselbar gemacht. Das Festival findet Anfang Oktober in Dresden und Pirna statt. Dabei soll auch ein sächsisches Wort des Jahres gekürt werden. Welchen Stellenwert hat die deutsche Sprache in Europa? Damit beschäftigt sich ein Bericht der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Dort ist nachzulesen, dass Deutsch aktuell in 15 europäischen Ländern gesprochen wird, davon in 7 Staaten als Amtssprache. Geschätzt ist Deutsch für rund 95 Millionen Menschen in Europa die Erst- und für weitere 30 Millionen die Zweitsprache. Damit sei die Zahl der Deutschsprechenden relativ stabil. Das führen die Forscherinnen und Forscher auch auf die Zuwanderung zurück. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung plädierte anlässlich des Berichtes dafür, die deutsche Sprache im Ausland besser zu fördern und Schließungen von Goethe-Instituten entgegenzuwirken. Die älteste Rechenmaschine der Welt ist fast 400 Jahre alt. Der Franzose Blaise Pascal entwickelte sie 1642. Es ist der erste Versuch in der Geschichte, den menschlichen Verstand durch eine Maschine zu ersetzen. Das Auktionshaus Christie's will ein Originalexemplar dieser Pascaline aus Privatbesitz Mitte November in Paris versteigern, wie Art News berichtet. Die Schätzung für die mit Ebenholzstäbchen verzierte Schachtel liegt bei 2 bis 3 Millionen Euro. Die anderen noch erhalten gebliebenen 8 Originalmodelle befinden sich in europäischen Museen. Blaise Pascal entwickelte seine Rechenmaschine mit 19 Jahren. Er entwarf 3 Modelle für Dezimalrechnungen, für die Buchhaltung und um Entfernungen zu berechnen, also für die topografische Vermessung. Für Letzteres war laut Christie's auch das noch funktionsfähige Modell in Paris gedacht.
Heute Abend ist die 25. Ausgabe des Internationalen Literaturfestivals Berlin gestartet, kurz ILB. Wie immer treffen sich dabei in Berlin Vertretende der internationalen Literaturszene, aber auch Fans und Literaturbegeisterte zu Lesungen, Buchpremieren oder Podiumsdiskussionen. Und das Motto in diesem Jahr lautet Glow. Meine Kollegin Stefanie von Oppenbar bei der Eröffnung ist danach direkt zu Fazit ins Studio gekommen. Hallo.
Hallo, guten Abend.
War das dann auch passend zum Festivalmotto eine glanzvolle Eröffnung der Jubiläumsausgabe?
Das würde ich schon sagen. Also zunächst muss ich feststellen, es war voll. Also das Haus der Berliner Festspiele, das ist ja ein riesiger Saal, dieser Hauptsaal, und der war sehr gut besetzt. Und dann hat Lavinia Frey, die Leiterin des ILB, also des Internationalen Literaturfestivals, hat eine wirklich sehr schöne Rede gehalten. Zum ersten Mal, ehrlich gesagt, denn im letzten Jahr war sie noch sehr zurückhaltend, im Jahr davor auch. Da hat sie das ja überhaupt übernommen damals. Und man merkte richtig, dass sie sich so freigeschwommen hat, auch von ihrem Vorgänger Ulrich Schreiber. Schreiber, dem sie aber auch nochmal ganz ausdrücklich gedankt hat. Der hat ja nun mal dieses Festival aus der Taufe gehoben vor 25 Jahren. Und ganz besonders hat sie aber den unendlich vielen Freiwilligen gedankt, die in den letzten 25 Jahren, es sind ungefähr 2000, für dieses Festival gearbeitet haben. Und ansonsten fand ich auffallend und auch sehr gut die Entscheidung, dass die Liste der Honoratoren sehr viel kürzer war als sonst. Matthias Pees, der Leiter der Berliner Festspiele, hat nur ganz kurz gesprochen und dann kam eben die Hauptrednerin und danach noch der Kulturstaatsminister Herr Weimer. Und was ich auch noch ganz besonders hier hervorheben möchte, es war eine philippinische Musikerin, die dort aufgetreten ist, Susan Ibarra. Und das war auch sehr stimmungsvoll. Es war wie so ein kleiner Gruß auch an die Frankfurter Buchmesse, wo ja die Philippinen Guest of Honor sind, also das Gastland in diesem Jahr. Und in ihren Klängen war auch sehr viel zu wahrzunehmen von der philippinischen Natur, obwohl sie inzwischen Amerikanerin ist.
Also es klingt nach ein bisschen Glow auf jeden Fall bei dieser Eröffnung. In den letzten Jahren gab es ja nicht nur personelle Neuerungen, sondern auch ein paar Änderungen. Zum Beispiel gibt es so eine Art Leitsatz oder Festivalmotto eben jetzt. Und es gibt jetzt auch einen Curator in Residence. In diesem Jahr die mexikanische Pulitzer-Preisträgerin Cristina Rivera Garza, die auch gesprochen hat bei der Eröffnung. Was war ihre Botschaft?
Es ging vor allem um das Atmen. Also das Atmen zog sich wie ein roter Faden durch die ganze Rede. Und sie forderte uns gleich zu Anfang dazu auf, gemeinsam ganz tief einzuatmen. Und schaffte dann auch ganz viele Brücken von der Literatur zum Atem und deklinierte die Literatur natürlich auch in ihrer großen Umfasstheit, also dass Literatur Realität produziere, sagte sie, dass es da auch um Liebe und Fürsorge gehe, dass es mal so ist, dass man sich eher identifiziert mit Literatur und ein andermal eher neue Welten entdeckt. Zu letzterem neige sie am allerersten. Wirklich berührend wurde die Rede aber dann, als sie auf ihre Schwester zu sprechen kam, Liliana, die ist vor 35 Jahren durch einen Femizid zu Tode gekommen. Und über die Schwester hat sie auch ihr Buch geschrieben, das jetzt auf dem ILB vorgestellt wird, Lilianas unvergänglicher Sommer. Und da hat sie einen Ton gesagt, den würde ich ganz gerne hören.
I asked myself whether reading, specifically reading her documents,
als ich die Notizen meiner Schwester las, fragte ich mich, ob Lesen, vor allem diese Art von Lesen, vielleicht der Weg ist, den wir in unserer Kultur gefunden haben, um Luft in die Lungen derer zu insufflieren, die nicht mehr bei uns sind. Ich fragte mich, kann Lesen uns die Toten zurückbringen? Meine Antwort war ja. Das hat sie in dieser Rede in einer sehr zentralen Stelle gesagt und kam dann ganz am Ende auch nochmal zum Schluss, dass Literatur im Prinzip Atmen ist.
Ja, und sie wird als Curator in Residence natürlich in vielen verschiedenen Formaten in den nächsten Tagen zu hören sein, hat aber auch eben kuratiert das Programm. Nach der Rede von Cristina Rivera Garza hat dann auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gesprochen. Wir haben ihn heute hier bei Fazit ja auch schon kurz gehört, wie er sich zu einem anderen Thema zur Absage des Konzerts der Münchner Philharmoniker mit ihrem zukünftigen Chefdirigenten Lahav Chani in Belgien geäußert hat. Heute Abend war er dann also im Haus der Berliner Festspiele. Wie haben Sie seine Rede wahrgenommen?
Ja, Herr Weimer hat für mich wirklich so ein bisschen den Vogel abgeschossen, muss ich sagen. Er kam auf die Bühne und sprach erstmal Spanisch, dann sprach er ein bisschen Englisch, also kehrte so den Weltmann raus und dann sagte er, und er wolle seine Rede ja eigentlich gar nicht halten, weil die Rede von Rivera Garza so toll gewesen sei, dass das damit ja gar nicht mithalten könne. Und dann assoziierte er aber doch so ein bisschen über das Atmen weiter und ihm fielen sogar zwei hochaktuelle Gegenwartsautoren internationaler Prominenz ein, Rilke und Hölderlin. Und er konnte sogar noch aus der tiefen Kiste seiner Schulzeit zwei, drei Zitate herausholen. Na gut. Und schließlich sagte er aber dann doch, naja, und zwei Dinge will ich doch noch sagen. Und dann kam tatsächlich die Ausladung der Münchner Philharmoniker in Gent zur Sprache. Das hätte ihn auch den ganzen Tag sehr beschäftigt. Und er hat nochmal ein sehr, sehr klares Plädoyer von sich gegeben, dass das eben ein antisemitischer Akt sei. Und dann kam er auch noch auf das Thema KI. Und das sei eigentlich das Thema seines Vortrages gewesen. Und dazu wolle er aber nur Folgendes sagen, nämlich, dass USA und China eben große Angst machten mit ihrem Raubzug bezüglich auch der gesamten Literatur. Das erhielt er für eine Kolonialisierung und sagte aber auch, er würde das auf keinen Fall mitmachen und alles dafür tun, dass es nicht weiter so ungestraft vonstatten geht. Und sein Fazit war am Ende tatsächlich: Maschinen können nicht atmen. Also er hat einen ziemlich coolen Bogen gefunden und bekam auch sehr viel Applaus.
Vielen Dank für die Eindrücke, Stefanie von Oppen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Die 25. Ausgabe des Festivals geht dann noch bis zum 20. September. Viele Generationen von Kindern und natürlich auch Eltern und Erwachsenen hat sie mit ihren Farben und ihrer besonderen Gestaltung von Kinderbüchern begleitet und geprägt. Die Illustratorin Jutta Bauer. Am 10. September ist die vielfach ausgezeichnete Künstlerin im Alter von 70 Jahren unerwartet an einem allergischen Schock gestorben. Ute Wegmann erinnert an sie.
Bekannte Kinderbuchautorinnen und Autoren verdanken Jutta Bauer großartige, differenziert gestaltete Figuren. Unvergessliche Figuren. Der kleine Juli von Kirsten Boye, die Geschwister Rabea und Marilli von Annette Pehnt, Hugo von Christine Nöstlinger. Die Geschichten von Jörg Schubiger und Franz Hohler in aller Anfang oder Peter Stamps Bilderbuch »Warum wir vor der Stadt wohnen«. Jutta Bauer hatte ein sicheres Gespür für Figuren, Mimik, Gestik, Farben, die Gestaltung der Seiten. Und sie hatte Respekt vor der Literatur. So sagte sie im Interview 2010:
Es ist schwerer, gute Geschichten zu illustrieren, als nicht so gute. Das gilt insbesondere auch für die Geschichten von Peter Stamm. Das war irrsinnig schwer. Und ebenso ist es natürlich bei Hohler und Schubiger. Ich habe mich dann, meinte ich, um dem angemessen zu begegnen, diesen Autoren, die ich ja so verehre, man müsste nun irgendwie was ganz besonders Tolles und Kunstvolles machen. Und dieser Prozess führt bei mir immer dazu, dass ich am Ende also sozusagen die Treppe wieder runtergehe und einfach genauso mache, wie ich mache eben. Also ich male einen kleinen Teufel, so wie ich mir den kleinen Teufel eben vorstelle, ohne mich dabei künstlerisch zu verschrauben. Das ist letztlich immer der Weg.
Jutta Bauer wurde 1955 in Hamburg als fünftes Kind geboren, studierte Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Lehre an der Bauhaus-Universität in Weimar. Seit 1982 arbeitete sie frei, von 1985 bis 1992 unter anderem als Cartoonistin für die Frauenzeitschrift Brigitte. Zunehmend entdeckte sie, dass sie auch eigene Geschichten erzählen konnte. Es entstanden die Königin der Farben und Schreimutter und Opas Engel, Bilderbücher für alle, Bilderbuchgeschichten, die Kinder ernst nahmen, aber auch, wie in Schreimutter, Erwachsene sensibilisieren wollten. Jutta Bauer war eine Kämpferin. Sie setzte sich ein für eine hochwertige Illustration im Kinderbuch. Sie war eine der gefragtesten deutschen Illustratorinnen. So erhielt sie im Jahr 2009 den Sonderpreis für Illustration, eine Sparte des Deutschen Jugendliteraturpreises, und dann 2010 den Hans-Christian-Andersen-Preis, den sogenannten kleinen Nobelpreis der Kinder- und Jugendliteratur. Sie nutzte die Preisverleihung des Sonderpreises auf der Frankfurter Buchmesse, um auf die Situation der Illustratorinnen und Illustratoren aufmerksam zu machen, hielt ein Plädoyer für die Freiheit der Kunst. Sie forderte gerade junge Künstler auf, sich treu zu bleiben. Und im Interview sagte sie über den Preis:
Ich denke, ein Teil der Bedeutung war für mich auch, dass ich Gelegenheit bekommen habe, was zu sagen. Und das wollte ich gerne tun. Und die Gelegenheit habe ich natürlich ausgenutzt. Ja, also ich habe gesagt, wenn ich einen grauen Himmel gemalt habe, möchte ich auch einen grauen Himmel gedruckt haben und keinen rosa. Weil jeder weiß, dass man jetzt im Zuge auch der technischen Entwicklung im Photoshop-Programm, da kann man jede Farbe ändern. Und die Verlage überlegen sehr gut, wie sie Bücher besser verkaufen. Und das führt eben auch häufig zu so einer Respektlosigkeit gegenüber dem eigentlichen Werk. Denn ich finde, auch Illustration ist ein Werk, wie andere Kunst auch. Und da kann man nicht zu einem Illustrator sagen, tut mir leid, das ist an sich ein schönes Bild, aber mach doch mal den Himmel gelb. Das geht eben nicht. Die Möglichkeit besteht natürlich, aber ich würde das ungern zulassen. Und natürlich passiert das. Ich habe das studiert und ich mache das seit 20 Jahren. Ich weiß schon, warum ich das so mache.
Jutta Bauers Stil, ihre Figuren, ihre Settings hatten Leichtigkeit, Fröhlichkeit und schlossen niemals auch die schweren Themen aus. So erschien 2018 ein Buch über Armut. Sie war eine, die Klartext sprach, die sich nicht verbiegen konnte, die wusste, was sie wollte und was gut war. Zuletzt zeichnete sie einen Comic für die Anthologie Muckegucke. Abendlied, der Text von Hans-Dieter Hüsch. Da heißt es: Die Lampen leuchten, Der Tag ist aus. Alles weint und alles lacht. Und alles schweigt und alles spricht. Alles weiß man leider nicht.
Ute Wegmann zum Tod von Jutta Bauer über eine Zeichnerin mit politischer Stimme. Die Illustratorin ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Was die Kunstwelt noch vor 50 Jahren geschockt hat, kann heute durchaus harmloser erscheinen. Die Wahrnehmung verändert sich eben mit der Zeit. Ob dieses Phänomen auch auf das Wirken des koreanisch-amerikanischen Künstlers Nam June Paik zutrifft, ergründet einen Dokumentarfilm, der diese Woche in die Kinos kommt. Es geht um die Bedeutung des Vaters der Videokunst oder den Vordenker des Internets für die Kunstwelt. Moon is the oldest TV, heißt das ungewöhnliche Filmporträt von Regisseurin Amanda Kim. Und Simone Rebe hat vorab gesehen, wie die Regisseurin dem Werk von Nam June Paik neues Leben einhaucht.
Ein schmaler Mann zieht seine Geige an der Schnur durch die Stadt. Passanten eilen vorbei, das Instrument wackelt wie ein Hund hinter seinem Herrchen her. Nam June Paiks berühmte Aktion Violin on a String aus dem Jahr 1963 zieht sich wie ein roter Faden durch das kaleidoskopische Filmporträt Moon is the Oldest TV von Amanda Kim. Die Taplineske Aktion versinnbildlicht berührend Nam June Paiks langen Weg zu einer völlig neuen Form der Kunst. Einer Kunst, die aus der Musik entstand. Paik selbst beginnt seine Zeitrechnung mit dem Jahr 1957, als er die experimentelle Musik von John Cage entdeckte. Über eine gemeinsame Performance in Köln sagte Cage allerdings später, es ist amüsanter, sich daran zu erinnern, als daran teilgenommen zu haben.
It was really amazing. But I must say that it's more entertaining to recall than it was to be present at.
Nam June Paik hatte seinem Idol in einem koboldhaften Auftritt die Krawatte abgeschnitten. Er sei gegen jede Heuchelei, begründete er die Aktion. Was ihn störte war, dass Cage zwar unkonventionelle Musik komponierte, aber bei der Veranstaltung einen Smoking trug. Akribisch setzt Amanda Kim ihr Porträt aus winzigen historischen Filmausschnitten und Zitaten zusammen und lehnt sich im Tempo an die sirrende, flirrende Ästhetik von Nam June Paiks Kunst an. Spannend und neu sind die Rückblicke auf die Jugend des Künstlers, der 1932 im japanisch besetzten Korea geboren wurde. In der Schule mussten die Kinder täglich Rechenschaft ablegen, ob sie Koreanisch gesprochen haben. Mit 24 Jahren kommt Paik nach Deutschland, um Musik zu studieren. In seiner Rebellion gegen Konventionen findet er bei den Künstlern der Fluxusbewegung Gefährten im Geiste. Bei seiner ersten Ausstellung stellt er 12 Fernsehgeräte in die Wuppertaler Galerie Parnass. Paiks Lehrer, der Komponist Karl-Heinz Stockhausen, erinnert sich.
1963 im Wuppertal ist ein Raum mit Fernsehgeräten, die verändert sind. Das Entscheidende ist die Partizipationsmöglichkeit des Betrachters, der aktiv eingreifen kann. Der Betrachter, der selber Künstler wird.
Die amerikanische Cellistin Charlotte Moorman wird für Nam June Paik zur kongenialen Partnerin in seinen Performances. In der intensivsten Szene streicht Moorman mit ihrem Cellobogen über den nackten Rücken des Künstlers, der in ihrem Schoß kauert. Für Techniker war die künstlerische Manipulation der Röhrengeräte allerdings ein Albtraum. Vorsicht, warnte der Künstler die Kollegen, manchmal explodiert es.
He had these rubber boots on and he had his head and hands inside one of the TV sets. He looked up to me and said, stand back, sometimes they explode.
Der Film von Amanda Kim zeichnet den mühseligen Weg zur Anerkennung. Er endet mit dem Erfolg einer großen Ausstellung im New Yorker Guggenheim. Da sitzt der 68-jährige Nam June Paik nach einem Schlaganfall im Rollstuhl. Die Filmemacherin geht streng chronologisch vor. Sie hat ihr Künstlerporträt so rasant geschnitten wie ein Musikvideo. Manchmal rauscht da etwas durch. Doch wenn man die kleinteilige und aufwendig gemachte Hommage gesehen hat, wird man sie im Museum anders wahrnehmen. Die Skulpturen aus Fernsehgeräten mit ihren altmodisch gewölbten Mattscheiben. Heute sind sie oftmals erloschen und verstummt, denn die alte Röhrentechnik lässt sich nur schwer restaurieren. Aber Nam June Paik war es, der die Kunst in Bewegung setzte.
Der auch jetzt wieder das Kinopublikum bewegt. Simone Reber war das über Moon is the Oldest TV. Der Film von Regisseurin Amanda Kim kommt in dieser Woche in die Kinos. Und wir schauen jetzt bei Fazit, was die Feuilletons bewegt. Das ist die Kulturpresseschau mit Florian Werner.
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Jawohl, das wird man. Und zwar so ziemlich alles. Zumindest, wenn es nach dem österreichischen Philosophen Konrad Paul Liesmann geht. Im Interview mit Tobias Becker vom Spiegel plädiert er für, Zitat, eine grenzenlose Meinungsfreiheit. Sie sehen wirklich gar keine Grenze? Fragt Becker vorsichtshalber nach. Und Liesmann erläutert, unter der Voraussetzung, dass es sich nicht um Aufrufe zur Gewalt oder gar Gewaltakte handelt, nein. Es geht mir um alle Positionen, Hypothesen, Theorien, spekulativen Welterklärungen, auch Spinnereien. Wir brauchen keine Meinungsfreiheit, damit Wissenschaftler sagen können, die Erde dreht sich um die Sonne. Die Meinungsfreiheit brauchen wir, damit Flat-Earth-Theoretiker ihren Unsinn verzapfen dürfen. Einer, der weit davon entfernt ist, die Erde für eine Scheibe zu halten, ansonsten aber mit starken Meinungen nur ungern hinter dem Berg hält, ist der Literaturkritiker Dennis Scheck. Im Tagesspiegel bespricht er, wie jede Woche, die Sachbuch-Bestsellerliste und widmet sich diesmal, besonders meinungsstark, der aktuellen Nummer 2, dem Buch Merkels Werk »Unser Untergang« von Gerald Groß. In seiner Kritik an Merkels Entscheidung von 2015, die Grenzen für Migranten zu öffnen, jongliert Gerald Groß mit falschen Zahlen wie ein Thilo Sarrazin auf Speed, schreibt Scheck. Und weiter, sagen wir so, würde Groß als Ingenieur Brücken konstruieren, möchte ich sie nicht befahren. Aber weil dies für das grobschlächtige Niveau dieser Hetzschrift vielleicht zu missverständlich formuliert ist, sage ich es gern deutlicher. Diese vor Häme und Hass triefende hirnlose Wichsvorlage für Rassisten und Faschisten ist schlicht widerlich. Dennis Scheck im Tagesspiegel. Verweilen wir noch einen Augenblick im Sachbuchbereich und hören wir, was Hector H. Kötter in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum neuesten Werk des Medienwissenschaftlers Martin André zu sagen hat. Dieser ruft in seinem neuen, gleichnamigen Buch nichts weniger als einen »Krieg der Medien« aus. Er macht es nicht unter der viel zitierten Bazooka, schreibt H. Kötter. Die Monopolbildung der amerikanischen Digitalunternehmen ist für ihn eine der Wurzeln des Bösen. Für André herrscht ein Zwei-Fronten-Krieg. Im Krieg um die Medien gewinnen gerade die Dark-Tech-Konzerne. Im Krieg in den Medien sind die Populisten auf dem Vormarsch. Die Thesen des Autors zur Macht und zum Marktradikalismus der Big-Tech-Konzerne findet H. Kötter plausibel. Woran er sich aber stört, ist die sprachliche Form. Er schreibt, André hat die Spielregeln der Social-Media-Plattformen selbst sehr gut verstanden. Das sagt er darin, dass er sie in seinem eigenen Buch souverän einsetzt. Er beherrscht Skandalisierung, Polarisierung und Polemik so perfekt wie einst Horowitz die Klaviatur. So virtuos wie Horowitz sein Instrument, beherrschte auch die Bilderbuchmeisterin Jutta Bauer die Klaviatur der Farben. In der FAZ erinnert Andreas Platthaus an die Künstlerin, die nun im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Sie war das, was der Titel ihres schönsten Bilderbuchs versprach. Die Königin der Farben, so Platthaus. Aber seit Ende der 90er Jahre sei auch immer wieder der Sensenmann zu Gast in ihrem Werk gewesen. In ihrer hinreißend illustrierten Sammlung von Briefen, die sie beeindruckt haben, erschienen unter dem Titel »Ich sitze hier im Abendlicht«, ist ein Schreiben von Robert Walser. Darin steht, nicht wahr, man muss im Leben sich rasch in alles schicken und rasch alles begreifen und fassen. Der Tod Jutta Bauers ist nicht nur unbegreiflich und unfassbar, er ist unschicklich.
Das war die Kulturpresseschau mit Florian Werner hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht mit Musik von Moby. Porcelain ist das. Machen Sie es gut.